Deutschlandfunk. Der Tag.
Nein, ihr dürft hier nicht rein, ihr könntet das Coronavirus haben. Das ist tatsächlich eine Ansage, die Chinesinnen und Chinesen weltweit in den vergangenen Tagen erlebt haben. Dass sie als potenzieller Ansteckungsfaktor betrachtet werden, nur weil sie aus China kommen. Die Sorge vor einer Ansteckung, sie lässt gerade das Dunkelste in menschlichen Seelen offenbar werden. Dabei besteht erstmal überhaupt kein übertriebener Grund zur Sorge vor dem Virus, auch in China selbst nicht. Wir widmen uns gleich den politischen und gesellschaftlichen Aspekten der Ausbreitung. Außerdem sprechen wir darüber, warum Alexander Gauland seine Immunität als Bundestagsabgeordneter verloren hat und wie Berlin gegen Mietwucher vorgehen will. Es wird einfach ein Deckel drauf gepappt, der ist allerdings hochgradig umstritten. Der Tag im Deutschlandfunk, ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin.
Büsker, moin. Ja, unser Schaltraum hat gerade irgendwie, da läuft...
Es gibt so Tage, da ist ein bisschen der Wurm drin. Heute war so einer.
Ja, okay. Gut, ich schalte dich mal rüber aufs Pult und hoffe, dass du mir nicht aus der Leitung fliegst. Das wird jetzt gerade noch fehlen.
Eigentlich sind wir hier im Deutschlandfunk mit einem sehr soliden Leitungsnetz ausgestattet, sodass wir unsere KorrespondentInnen in richtig guter Qualität hören können. Aber heute hat es partout nicht geklappt, eine Leitung nach Shanghai aufzubauen. Also musste ich am Telefon mit Steffen Wurzel, unserem Korrespondenten, sprechen. Ja, weil das Internet uns in diesem Fall einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
Oh.
Aber also ist das tatsächlich in China so ein Ding mit dem Internet?
Ja, natürlich ist es das. Wir haben halt eine sichere Leitung und die fällt so einmal im Quartal aus und das haben wir jetzt heute.
Yay!
Wir hatten uns aber eigentlich verabredet, um über Chinas Umgang mit dem neuartigen Coronavirus zu sprechen. Sowohl den des Staates als auch den Umgang der Menschen damit. Und das ist ein ziemlich vielschichtiges Thema. Es geht in unserem Gespräch um Falschinformationen in den Medien, um Vorurteile, mit denen sich Chinesinnen und Chinesen plötzlich im eigenen Land, aber auch im Ausland konfrontiert sehen. Ganz frische Nachricht an diesem Nachmittag zum Beispiel, dass Vietnam keine Visa mehr aus China bearbeitet, wegen der Angst vor dem Coronavirus. Es gibt also ziemliche Abschottungstendenzen. Wir beginnen unser Gespräch aber in Shanghai, wo Steffen lebt und arbeitet. Und ich wollte von ihm wissen, wie er das Leben dort derzeit erlebt.
Also ich muss erstmal vorweg schicken, in China hat ja am vergangenen Sonnabend, am Samstag, das Jahr der Ratte begonnen, also das chinesische Neujahr. Und das ist jedes Mal, einmal im Jahr, je nach Mondkalender, Ende Januar, Anfang Februar. Und da steht dann wirklich das Land ziemlich still. Und das ist jetzt natürlich auch. Das heißt, die Straßen sind leer, ganz viele Geschäfte sind geschlossen, die Firmen haben alle frei, haben alle Urlaub, die Behörden sind dicht, Banken sind zu und so weiter. Und jetzt heute, diese Feiertagswoche des Neujahrs geht immer so eine knappe Woche tatsächlich, wo Feiertage sind. Und heute wäre so der erste Tag gewesen, wo es eigentlich wieder losgehen hätte müssen mit dem normalen Leben, mit dem Alltag. Und das ist aber nicht der Fall. Und das bedeutet, das ist schon sehr gespenstisch gerade. Die Straßen sind sehr leer in dieser riesigen Stadt. Die Leute haben alle noch frei, weil auch die Regierung die Feiertage verlängert hat. Also es wird noch jetzt eine knappe Woche drangehängt. Schülerinnen, Schüler, Studenten haben sogar noch bis deutlich in den Februar rein, bis Mitte Februar frei. Also das verändert schon das ganze Bild hier tatsächlich.
Und diejenigen, die unterwegs sind, tragen alle Mundschutz?
Da ist es so, dass es in ja einigen Provinzen oder einigen Landesteilen, zum Beispiel in Guangdong, das ist die größte Provinz Chinas im Süden mit 110 Millionen Einwohnern, theoretisch sogar eine Pflicht gibt, Mundschutz zu tragen. Ob man dann überhaupt noch Mundschutz bekommt in den Apotheken, in den Supermärkten, ist eine andere Frage. Mhm. Hier in Shanghai gibt es die Pflicht nicht, aber ich nehme es schon so wahr, dass 90% der Leute mit Mundschutz rumlaufen. Und ich bin heute zum zweiten Mal angeflaumt worden, sogar weil ich den nicht getragen habe. So nach dem Motto, du bringst uns hier alle um, was irgendwie Blödsinn ist. Mhm. Weil wenn man sich die Statistiken, die Fakten anschaut, erstens kann man argumentieren, Mundschutz bringt jetzt sowieso nicht allzu viel. Und zweitens, weil eben so wenig los ist, ist die Wahrscheinlichkeit, mit dem Virus in Kontakt zu kommen, sowieso sehr gering.
Mhm. Du hast ja auch mit den Menschen über das gesprochen, was da passiert. Wie gehen die denn damit um? Machen die sich schon auch Sorgen?
Ich nehme zwei Dinge wahr. Einmal ganz viel Optimismus, den ich fast sowieso täglich hier erlebe in China, nach dem Motto, alles kein Problem, wir kriegen das hin, wir wurschteln uns durch. Das ist vor allem bei jüngeren Leuten. Leute, die sagen, jetzt erst recht und ich mache das Beste draus. Und bei älteren Leuten nehme ich viel mehr so eine so ein Misstrauen und auch so ein Zynismus war gegenüber der Regierung, von wegen, die veräppeln uns doch alle, ich glaube nichts mehr, was mir die staatlichen Medien sagen. Und dazu muss man sagen, dass ja alle Medien, Hörfunk, Zeitung, Online, Fernsehen, ist alles unterm Strich staatlich kontrolliert, wo die Leute sagen, wir trauen dem nicht. Und was soll ich überhaupt noch glauben? Und da geht, das ist so ein Generationending. Also alle, die China sozusagen schon seit Jahrzehnten kennen, die sagen, das ist genauso schlimm wie früher und wir werden hier über den Tisch gezogen und das, wir glauben nichts mehr. Und die jüngeren Leute sind eher optimistisch, habe ich das Gefühl.
Aber was führt dazu, dass viele überhaupt nicht mehr glauben, was in den Medien verbreitet wird?
Naja, dazu muss man wissen, dass natürlich die Leute nicht doof sind. Die staatlichen Medien verbreiten halt, man muss es so klar sagen, wie es ist, seit Jahrzehnten viele Halbwahrheiten und verschweigen vor allem einfach mal ganz viel, vor allem alles, was innenpolitisch ist. Im Ausland, das, was im Ausland passiert, da wird über Brexit und Trump und Pipapo über Katastrophen munter berichtet und über die Auseinandersetzungen und Debatten, die es da im Ausland gibt. Aber aus dem Inland werden halt niemals Kontroversen dargestellt in den Medien. So, und dann soll man jetzt hier sich differenziert informieren über so einen Virusausbruch, Fragezeichen. Da sagen natürlich viele, warum soll ich denn glauben, was in den Medien steht? Ist doch eh alles Fake. Und interessanterweise bemühen sich sogar, zumindest hier in Shanghai zum Beispiel, die staatlichen Behörden jetzt mal jeden Tag eine Pressekonferenz zu geben und bemühen sich darum, transparent zu sein. Aber da bin auch ich als ausländischer Beobachter vor der Frage, ja gut, was ist hier installiert, inszeniert und was ist hier authentisch? Ja, und die Frage, die stellen wir uns ja alle.
Es gab ja auch diese absurde Situation mit der Klinik, die schnell aus dem Boden gestampft werden soll oder sollte. Magst du das erzählen?
Ja, genau. Schon vor Anfang dieser Woche war das, glaube ich, da wurde die Meldung rausgegeben. Offensichtlich sind ja die Krankenhäuser in der besonders betroffenen Stadt Wuhan in der Provinz Hubei sind überfordert und überlastet. Also, was macht man in China? Geld spielt keine Rolle, Personal spielt keine Rolle, es gibt kein Planfeststellungsverfahren und auch kein Gemeinderat, der zustimmen muss. Wir stellen einfach ein Riesenstück Land zur Verfügung und ziehen innerhalb von 10 Tagen eine neue Spezialklinik mit einigen 100 Betten hoch. Ja. Man kann es per Livecam und sowas alles angucken. Und da hat dann Mitte der Woche schon tatsächlich 2 staatliche Zeitungen, People's Daily und Global Times, die englischen Twitter-Kanäle von denen haben verbreitet, voilà, die Klinik ist fertig. Und sehr schnell war klar, das ist Fake. Das ist ein Foto, was da gepostet wurde aus irgendeinem Online-Katalog. Also da auf so eine Art und Weise die Leute für blöd zu verkaufen, da haben sich natürlich viele an den Kopf gefasst und haben gesagt, so viel Doofheit hätte ich nicht mal den chinesischen Staatsmedien zugetraut.
Wie sieht denn im Moment eigentlich die Lage in Wuhan aus? Also hier in den deutschen Medien heißt es auch immer mal wieder, die Stadt sei so gut wie abgeriegelt. Also wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja gut, abriegeln ist natürlich ein sehr harter Begriff. Natürlich ist da nicht so, dass da irgendwie eine Käseglocke drüber gestülpt wird. Aber man muss sagen, in dieser Region, die da betroffen ist, die Stadt Wuhan und drumherum, da leben mehr als 50 Millionen Menschen, also die Hälfte der Einwohnerzahl der Bundesrepublik, Wahnsinn. Muss man sich mal vor Augen halten. In so einer sehr mobilen Gesellschaft wie in China, wo es ganz selbstverständlich ist, mal fürs Wochenende 1000 Kilometer zurückzulegen, um die Familie oder um Freunde zu besuchen mit dem Zug oder mit dem Flugzeug. In so einer mobilen Gesellschaft kann man wirklich sehr viel Mobilität rausnehmen, sage ich mal, indem einfach alle ICEs gestrichen werden, alle Flugverbindungen gestrichen werden und alle Fernbusse gestrichen werden. So, und wenn man dann noch Straßensperren einrichtet, wo die Polizei die Autos anhält und sagt, sorry, du kommst hier erstmal nicht raus, Fieber messen, dann bedeutet das, dass ganz viele Leute einfach auch checken, okay, die da oben wollen nicht, dass ich reise, und dann wird das gemacht. Ich habe gestern mit einer Freundin von einer Freundin von einer Kollegin gesprochen, die in einer Stadt nordwestlich von Wuhan festsitzt, kann man sagen. Die ist über dieses Frühlingsfest zu ihren Eltern gefahren für 2 Tage, was man so macht, und wollte dann wieder schön zurück nach Peking. Jetzt hockt die seit einer starken Woche bei ihren Eltern und meinte auch so, ja gut, das ist auch so ein bisschen ambivalent, mit den Eltern in so einer kleinen Wohnung zu hocken, habe ich jetzt auch nicht mehr gemacht, seit ich zu Hause ausgezogen bin. Aber sie sagte wirklich, man ist so ein bisschen aussätzig, wenn man rausgeht und wird schräg angeguckt. Was sie aber auch betont hat, Supermärkte haben geöffnet, Apotheken haben geöffnet. Also sie ist jetzt nicht irgendwie kurz vorm Verhungern oder so.
Schräg angeguckt werden ist ja auch ein interessanter Punkt, weil das sind ja auch so Berichte, die wir aus dem restlichen Teil Chinas bekommen, dass die Menschen aus der betroffenen Provinz da schräg angeguckt werden. Also ja. Erleben wir gerade tatsächlich auch in China selbst so eine maximal krasse Abgrenzung von den eigenen Mitbürgerinnen und Mitbürgern?
Also auch da, China, riesengroßes Land. Man darf das nicht über den Kamm scheren. Da lege ich immer großen Wert drauf. Aber ja, mich hat das auch sehr zum Nachdenken gebracht. Und es gibt erschreckende Bilder, zum Beispiel von, oder Berichte zum Beispiel von Leuten, die gemerkt haben, huch, mein Nachbar, der ist ja gerade aus Wuhan wiedergekommen. Wir nageln dem mal ein paar Bretter vor die Tür. Ist jetzt kein Flachs, das ist vorgekommen. Oder in Hongkong ist es ganz extrem. Gehört zu China, ist aber eine Sonderverwaltungsregion, hat also wirklich Grenzen im Sinne von, da ist eine Grenze, da ist ein Zoll, da sind Passkontrollen. Da gibt es von, ich würde sogar sagen, normal denkenden Menschen in Hongkong den ernsthaften Vorschlag, mach die Grenzen komplett dicht, lass niemanden mehr rein, als sei da irgendwie, seien da Aliens oder Zombies unterwegs. Und es gibt Karikaturen oder es gibt so, ja, Karikaturen, die Festlandchinesen in Hongkong darstellen, wieso die Zombie-Armee marschiert jetzt hier ein. Das finde ich schon krass, weil das natürlich bedeutet, dass jeder, der irgendwie einen chinesischen Pass hat, eine potenzielle Todesgefahr sei. Völliger Unfug, aber das sind ganz archaische Gedanken, die da plötzlich hochkommen, offenbar bei vielen Leuten. Und das macht mir schon ein bisschen Gedanken.
In Frankreich gibt es jetzt sogar einen Hashtag, unter dem gebürtige Chinesen sagen, ich bin kein Virus, um sich irgendwie gegen diese Stereotypisierung zu wehren. Und Malaysia, da gab es ja sogar eine Petition, dass keine Menschen aus China mehr ins Land gelassen werden sollen. Magst du das erzählen?
Ja, in Malaysia gab es so eine Online-Petition, wo nach meinem Stand mehr als 400.000 Leute unterschrieben haben online oder sich beteiligt haben online, die einfach sagen, wir wollen keine Chinesen mehr im Land. Wir wollen die Grenzen dicht machen. Dazu muss man wissen, dass in Malaysia ein großer Anteil der Bevölkerung ethnisch chinesisch ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das eben dann auch dort die Leute zu hören bekommen und die Leute dort stigmatisiert werden. Also das ist ein riesen gesellschaftlicher Sprengsatz, der auf dem Rücken ausgetragen wird von Leuten, die in Anführungszeichen nur weil sie Chinesen sind, jetzt was abkriegen. Da müssen wir natürlich auch in Europa aufpassen, dass nicht jeder, der aus dem Flugzeug aus China steigt, erstmal in Quarantäne gesteckt wird, weil es auch so vermeintlich einfach ist.
Das heißt also, im Prinzip können wir festhalten, das ist jetzt nicht nur einfach der Ausbruch einer neuen Krankheit, sondern wir können anhand dessen auch ganz viele gesellschaftliche Entwicklungen wahrnehmen, die vielleicht alles andere als das sind, was wir uns für eine offene, pluralistische, globalisierte Welt wünschen würden.
Ich nehme das jetzt mal so, das ist immer ein Teilaspekt, ne? Das nehme ich jetzt mal so wahr, das stimmt schon. Man kann natürlich auch noch ganz viele andere Dinge ansprechen. Was bedeutet es, wenn in einem Land wie China zur größten Shopping-Saison plötzlich alles dicht gemacht wird, auch wirtschaftliche Folgen, ne? Das ist das Stichwort so. Was passiert mit den ganzen sogenannten Wanderarbeiter? Ich mag dieses Wort nicht besonders, aber was passiert mit diesen sogenannten Wanderarbeitern, die jetzt nach Ende dieser Feiertagssaison nicht mehr zum Beispiel nach Shanghai, nach Peking und so weiter zurückkommen, an die Fließbänder, in die Betriebe, die ganzen Lieferanten-Services, die es in China sehr stark gibt, die werden, diese ganzen Lieferanten-Mopeds, das sind immer Typen, die von woanders kommen, die jetzt möglicherweise, wenn sie aus dieser Provinz Hubei kommen, nicht mehr arbeiten dürfen. Die haben keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall oder sowas, auch wenn, ja, ne? Was ich damit sagen will, da sind ganz viele krasse Einzelschicksale gerade betroffen, nur weil potenziell die eventuelle Möglichkeit besteht, dass jemand infiziert ist.
Steffen, ich danke dir, dass du uns diese Einblicke gegeben hast.
Jederzeit gerne.
Weil es nicht so oft vorkommt, ist es immer ein ziemlicher Hinhörer, wenn der Bundestag die Immunität von Abgeordneten aufhebt. Heute hat es gleich zwei getroffen. Ein ziemlich bekannter Fall und ein ziemlich spannender Fall. So würde es zumindest Nadine Linden aus unserem Hauptstadtstudio einordnen, mit der ich darüber gesprochen habe. Es geht um Alexander Gauland, ehemaliger Parteichef der AfD, Fraktionsvorsitzender im Bundestag, und um Karin Strenz, MdB der CDU, Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern. Bei Gauland sind es Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankfurt, die dazu geführt haben, dass die Immunität aufgehoben wurde. Nadine, was wird ihm denn genau vorgeworfen?
Also im Kern geht es um private Steuerangelegenheiten. Es ist noch nicht so ganz raus, aber es zeichnet sich so langsam ab, dass es offensichtlich um die Frage seiner Noch-Ehefrau geht, die in Frankfurt wohnt, wohingegen Herr Gauland schon seit einigen Jahren mit seiner jetzigen Partnerin in Potsdam lebt. Und es geht da um die gemeinsame Veranlagung, bei der es möglicherweise Fehler gegeben hat gegenüber dem Finanzamt. Business Insider berichtet jetzt, dass es offensichtlich um Tricksereien beim sogenannten Ehegattensplitting geht, was vor allem für Ehepaare lukrativ ist, wo dann ein Partner deutlich mehr verdient als der andere. Mhm. Das wird dann zusammengerechnet, durch zwei geteilt. Das heißt, die Ehepaare haben dann durchaus einen Vorteil bei den Steuerzahlungen. Allerdings, und das sind Informationen von Business Insider, die ich jetzt so jetzt erstmal nicht verifizieren kann, sondern quasi jetzt erstmal nur zitiere. Dort wird gesagt, Gauland hat offensichtlich das beantragt, obwohl er nicht mehr mit seiner Noch-Ehefrau zusammenlebt. Das sind allerdings alles Fragen, da muss die Staatsanwaltschaft jetzt nachgehen. Und es geht um Unterlagen, die man bei Herrn Gauland gesucht hat. Es gab auch eine Hausdurchsuchung in seiner Wohnung in Potsdam. Da hat man dann über die Bild-Zeitung ein Foto sehen können von drei Mitarbeitern der Frankfurter Staatsanwaltschaft, die da vor der Tür standen. Mhm. Wenige Minuten, nachdem der Bundestag das entsprechend entschieden hatte. Und Zeit Online berichtet, dass es offensichtlich eine längere Debatte gab zwischen dem Anwalt von Alexander Gauland und der Staatsanwaltschaft Frankfurt, wo es um die Herausgabe von Unterlagen gab, wo es nicht vorangegangen ist und wo man sich dann offensichtlich von Seiten der Staatsanwaltschaft dann dazu entschieden hat, so, wir machen jetzt diese Durchsuchung, um auch eine mögliche Beschlagnahmung durchzuführen, wobei ich im Moment noch nicht sagen kann, ob man dort wirklich was gefunden und mitgenommen hat.
Okay, aber wir können festhalten, es handelt sich hier auf jeden Fall um eine private Kiste und um nichts, was in Verbindung mit der Partei steht. Wie reagiert er denn jetzt eigentlich drauf?
Also Alexander Gauland heute öffentlich erstmal gar nicht. Die AfD schweigt sich dazu, also die AfD-Fraktion, wo ja Alexander Gauland Fraktionschef ist jetzt schon seit 2017, die haben heute dann am Vormittag ganze anderthalb Zeilen als Pressemitteilung geschickt. Das fällt also sehr, sehr übersichtlich aus. Und auch der Tenor ist dann doch durchaus erstaunlich. Man sagt nämlich, das Ermittlungsverfahren und die Ermittlungsmaßnahmen erachten wir als ungerechtfertigt und unverhältnismäßig. Also da ist zum Beispiel kein Wort davon, dass man sagt, ja, man muss jetzt alles zur Aufklärung tun oder man möchte jetzt, dass die Sache schnell vom Tisch kommt, weil diese Vorwürfe, diese Steuergeschichte, die ersten Berichte darüber gab es im März 2019. Also das sind alles Dinge, die auch schon eine Weile laufen.
Ich sag mal, die AfD inszeniert sich ja auch sehr gerne als Opfer. Ich könnte mir vorstellen, dass die auch diesen Fall wieder dazu nutzt, um zu sagen, seht her, die Behörden behandeln uns unverhältnismäßig gemein.
Also das habe ich jetzt von Seiten der AfD selber noch nicht gesehen. Ich habe ein bisschen mich auf Twitter umgeguckt, auf Facebook natürlich umgeguckt, weil das sind ja die Kanäle, die die AfD ja sonst wirklich innerhalb von Minuten bespielt, wenn sie zu bestimmten Dingen was sagen möchte. Da ist heute ziemliches Schweigen zu diesen Themen. Was ich interessant finde, einige AfD-Abgeordnete äußern sich dann zu dieser anderen, zu dieser CDU-Abgeordneten, zu Karin Strenz, da äußern sie sich dann dazu. Ach, cool. Aber zu dem, was ihre eigenen Fraktionskollegen, also Alexander Gauland, der ja immerhin auch Fraktionschef ist, betrifft, da hört man und sieht man eigentlich nichts. In den Kommentarspalten, zum Beispiel auf Twitter, ist dann unter den Accounts, wo man davon ausgehen kann, dass sie der AfD zugeneigt sind, da wird dann teilweise so ein bisschen so dieser Spin verbreitet. Ja, man würde bei Alexander Gauland eben besonders deutlich hinschauen und ihn wegen einer relativ geringen Summe, also ich habe Zahlen gehört zwischen fünfstelliger Betrag, aber es gibt auch Medienberichte, die nur von 3.000 bis 6.000 Euro sprechen, dass man jetzt Alexander Gauland, weil er ja AfD-Politiker ist, dafür jetzt besonders streng rannimmt. Aber da gibt es keinerlei Hinweise drauf, dass das auch tatsächlich zutreffend ist.
Also erstmal eine relative Ruhe in der Fraktion, zumindest nach außen hin. Wie schätzt du das intern ein? Da ist ja im Moment schon so ein bisschen was in Bewegung. Wir haben in den letzten Monaten auch zwei Fraktions- und Parteiaustritte gesehen. Ist da im Moment so eine Unruhe in der Fraktion?
Also wenn es diese Unruhe gibt, dann findet sie ihren Weg nicht an die Öffentlichkeit. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich bemerkenswert. Man sieht es doch, dass tendenziell unangenehme Dinge dann wirklich totgeschwiegen werden. Man hat das unter anderem auch gesehen nach dem Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts gegen Parteichef Jörg Meuthen, wegen der die Strafzahlung nochmal bestätigt hat, die die AfD laut Bundestagsverwaltung entrichten muss, wegen dieser ungeklärten Parteispenden. Auch da gab es keinen Aufschrei, da gab es dann keine offene Kritik, da gab es niemanden, der gesagt hat, so, jetzt müssen die aber mal die Karten auf den Tisch und das muss jetzt hier mal, das kann hier so nicht weitergehen. Das hört man nicht. nicht und auch bei diesen Austritten. Also gestern Abend war Medienempfang für die Hauptstadtpresse von der AfD-Bundestagsfraktion. Also eine Gelegenheit, wo man dann als AfD-Berichterstatter mit relativ vielen Abgeordneten ins Gespräch kommen kann. Da war der Tenor zum Beispiel zu Verena Hartmann, der Abgeordneten, die ja jetzt vor wenigen Tagen erst ausgetreten ist. Ja, sie wäre eine schwierige Person gewesen, hätte sich da nicht so reinfinden können. Man versucht das dann quasi in den Bereich der persönlichen Schwierigkeiten reinzuschieben, so zu labeln. Und der andere Frame ist, dass man sagt, ja, das sind ja alles Leute, die hätten quasi wegen ihrer schwierigen Persönlichkeit keine Chance mehr, nochmal aufgestellt zu werden. Die hätten jetzt Angst um ihre persönliche Karriere, also würden sie jetzt gehen und sagen, ja, ich bin ja gar nicht so rechts, alle anderen sind so rechts, um dann sich selber reinzuwaschen, ihre Haut zu retten. Also die Frage, was man selber dann damit zu tun hat, was auch eine drohende Beobachtung durch den Verfassungsschutz damit zu tun hat, das schiebt man dann doch eigentlich ganz gerne weg und sagt, nein, es geht um die Anfeindungen von außen, die die AfD erleiden und erdulden muss, die es dann quasi zu sowas dann führen.
Da haben wir wieder dieses Opfernarrativ. Machen wir vielleicht einen Haken an die AfD und gucken auf die zweite Abgeordnete, Karin Strenz, Bundestagsmitglied der CDU. Was wird ihr denn eigentlich vorgeworfen?
Also ich finde ja ganz persönlich, dass das politisch gesehen der viel interessantere Fall ist als Alexander Gauland. Ich meine, Alexander Gauland ist natürlich um ein Vielfaches, er ist bekannter, er ist Fraktionschef, er hat quasi auch formell eine höhere Funktion. Aber das, was bei Karin Strenz dort passiert, also das finde ich wirklich bemerkenswert, weil
schon.
Es auch ein Fall ist, den ich schon seit einiger Zeit beobachte. Karin Strenz wird Bestechlichkeit vorgeworfen, auch von Ermittlern aus Frankfurt. Mhm. Und es geht um Verbindungen der CDU-Politikerin Strenz ins autokratische Aserbaidschan, weil es dort schon seit einiger Zeit so ist, dass sie Geld bekommen hat durch eine Firma, PR-Firma, die aber dieses Geld dann aus Aserbaidschan bekommen hat. Also das ist sozusagen so ein leicht versteckter Geldfluss gewesen aus Aserbaidschan an diese Politikerin. Und ihre Gegenleistung war dafür, dass sie sich unter anderem im Europarat dann sehr positiv zum Beispiel geäußert hat über Aserbaidschan, über Wahlen, die es dort gegeben hat oder dann auch negiert hat, dass es dort politische Gefangenen in Aserbaidschan gibt. Also das heißt, die Gesamtsituation, die politische Situation Aserbaidschans positiver dargestellt hat, als sie eigentlich ist. Und aufgrund dessen hat Karin Strenz schon vor einiger Zeit 20.000 Euro Strafgelder zahlen müssen, beschlossen durch den Bundestag, und hat jetzt eine lebenslange Sperre für ihre Arbeit im Europarat. Und heute wurde ihre Immunität aufgehoben. Auch das eine große Überraschung, weil das BKA vor ihrer Tür stand.
Der Bundestag hat heute die Immunität von gleich zwei Abgeordneten aufgehoben. Nadine, ich danke dir, dass du uns erklärt hast, warum. In Städten eine neue Wohnung zu finden, das ist inzwischen ein absoluter Höllenritt, denn es mangelt an Wohnraum, an bezahlbarem erst recht. Die Mietpreise sind in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen, weil eben immer mehr Leute in Städten wohnen, aber auch, weil Immobilien seit der Finanzkrise und der Niedrigzinspolitik als Betongold gelten. Also auch viele Finanzinvestoren in Immobilien machen und kräftig die Miete nach oben schrauben, um Gewinne abzuschöpfen. Es gab zwar schon eine sogenannte Mietpreisbremse, aber die hat daran wenig geändert. Berlin zieht deshalb jetzt Konsequenzen und führt einen Mietendeckel ein. Hochgradig umstrittenes Instrument. Und ich habe darüber mit unserer Landeskorrespondentin Claudia van Laak gesprochen, die erstmal die Grundzüge erklärt hat.
Also das soll so funktionieren, dass das Gesetz zunächst rückwirkend gilt. Da ist ein Datum im Juni festgelegt, Juni letzten Jahres. Und ab diesem Stichtag dürfen die Mieten nicht erhöht werden. Also alle diejenigen, die in der Zeit seitdem in ihrer Wohnung wohnen und nicht umgezogen sind, denen darf keine Mieterhöhung mehr ins Haus flattern. Das ist das eine, also der Mietendeckel. Und dann gibt es noch einen zweiten wichtigen Punkt. Das sind Mietobergrenzen, die festgelegt werden oder worden sind jetzt vom Abgeordnetenhaus. Da gibt es eine Tabelle und da kann jeder nachgucken, wohne ich jetzt in einfacher Lage, in besonders guter Lage und wie ist meine Wohnung ausgestattet, wie alt ist das Haus, in dem ich wohne. Und wenn ich danach gucke und wohne zum Beispiel in einem Gründerzeithaus in einfacher Lage, Zentralheizung und Bad, dann darf meine Miete nicht höher sein als 6,45 Euro. Das heißt, ich gucke dann in meinen Mietvertrag rein und gucke nach, ob die Miete 20% darüber liegt. Und wenn sie darüber liegt, dann muss mein Vermieter von sich aus diese Miete absenken. Und wenn er das nicht tut, dann droht ihm ein hohes Bußgeld.
Und da hast du mir im Vorgespräch verraten, ist auch nochmal jetzt in letzter Sekunde nachgeschärft worden.
Ja, genau. Das Ganze nennt sich jetzt Verbotsgesetz. Und das bedeutet eben, dass der Vermieter, der muss loslegen und agieren und die Miete von sich aus senken. Es ist eben verboten, diese hohe Miete zu nehmen. Und er darf noch nicht einmal diese Mieten vorläufig kassieren. Also es ist ihm sogar verboten, diese Mieten zu kassieren. Also er muss rechtzeitig, und zwar in 2 Monaten, schon allen seinen Mietern einen Brief schreiben. Da steht drin, ich darf in Zukunft nur noch x Euro Miete von euch nehmen. Und 9 Monate danach, dann darf er auch wirklich diese Miete nicht mehr nehmen. Sonst muss er ein hohes Bußgeld bezahlen.
Wie sieht denn das eigentlich mit Neubauten aus?
Genau, die sind ausgenommen. Und zwar alles das, was ab 2014 gebaut wurde und noch weiter wird. Das ist ausgenommen von diesem Mietendeckel. Der Grund dafür, man will den Neubau ja nicht einschränken. Also wir brauchen ja dringend Wohnungen in Berlin. Wir haben zu wenige. Und damit da noch weiter Musik drin ist, damit auch weiter investiert wird, sagt man jetzt den Firmen, bei den Neubauten, da gilt kein Mietendeckel.
Und trotzdem gibt es ja politische Akteure, die jetzt befürchten, dass das den Neubau hemmen könnte.
Ja, so ist es. Die Wohnungswirtschaft natürlich, die haben ausgerechnet, was ihnen da entgeht. Vermutlich mehrere 100 Millionen Euro. Das bedeutet, die Unternehmen haben weniger Geld für Investitionen zur Verfügung. Und sie sagen, dann wird auch der Neubau einbrechen. Das Problem ist ja ein bisschen, dass der Mietendeckel trifft ja alle Vermieter, also die Bösen in Anführungsstrichen wie die Guten. Der Mietendeckel trifft auch die landeseigenen Vermieter und auch die Genossenschaften. Und ich weiß nicht, ob sich da Rot-Rot-Grün damit einen Gefallen getan hat, dass sie im Grunde Verbündete, die sie normalerweise ja immer haben, nämlich die Genossenschaften, dagegen sich aufgebracht haben.
Und trifft ja auch diejenigen, die zum Beispiel nur 1-2 Wohnungen besitzen und vermieten und sich damit sozusagen ja vielleicht die Altersbezüge sichern wollen. Die sind davon auch betroffen.
Die sind davon auch betroffen. Alle sind davon betroffen, also man schert die grundsätzlich alle über einen Kamm.
Das auch umstritten. Könnte da noch irgendwie eine Klage folgen?
Da wird eine Klage folgen. Ich habe gerade in diesem Moment schon eine Einladung bekommen von der CDU und der FDP, gleich für morgen. Und die stellen ihre Klage dort vor, beziehungsweise die Personen, die Juristen, die sie da vertreten werden. Es wird 2 Klagen geben, wenn ich das richtig verstanden habe. Eine vor dem Landesverfassungsgericht, die CDU und die FDP werden das machen. Und dann ist auch noch die CDU-CSU-Bundestagsfraktion dabei, eine Normenkontrollklage vor dem Bundesverfassungsgericht zu starten. Da braucht sie noch eine bestimmte Anzahl von Unterschriften dafür, aber das ist auch geplant.
Nun gab es ja auch im Vorfeld, also bevor dieses Gesetz beschlossen wurde, im Prinzip seit Monaten sehr heftige Diskussionen über das Thema. Und es ist ja auch eins, was sehr weit in wirtschaftliche, aber auch private Belange eingreift. Haben wir hier auch so ein bisschen eine Grundsatzdiskussion darüber, wie viel der Staat tatsächlich vorschreiben darf?
Natürlich, auf jeden Fall. Das war auch ganz deutlich zu hören heute in der Debatte im Abgeordnetenhaus. Es ging um das Thema soziale Marktwirtschaft. Was ist denn noch soziale Marktwirtschaft? Wie weit darf da eingegriffen werden vom Staat in die Marktwirtschaft? Also da gibt es natürlich Stimmen aus der Opposition, die sagen, ihr macht hier wieder Sozialismus, DDR-Sozialismus. Das sagte die AfD. Die SPD sagt dagegen, nein, natürlich, genau das, was wir machen, ist eben soziale Marktwirtschaft. Also wir regulieren den Markt so, dass es für die Mieterinnen, für die Mieter verträglich wird.
Und was sagen die Mieterinnen und Mieter zu dem Gesetz?
Na, die freuen sich natürlich. Ich war vor 2-3 Tagen mal beim Mieterverein und habe mich da erkundigt. Also da sind jetzt schon sehr lange Schlangen. Und der Mieterverein hat mir erklärt, er muss jetzt eine ganze neue Büroetage anmieten. Und er wird eine ganze Reihe von Rechtsberatern einstellen, weil man dort beim Mieterverein davon ausgeht, dass in den nächsten Tagen und Wochen da alle Mieterinnen und Mieter ihnen die Türen einrennen. Weil die wollen natürlich wissen, was bedeutet das ganz konkret. konkret für mich und was muss der Vermieter machen und was darf oder muss ich machen als Mieterin, als Mieter?
Der Tag am 30. Januar 2020. Wer nach dem gestrigen Podcast noch mehr Appetit auf Informationen rund um die Wahlrechtsreform hat, dem empfehle ich unseren Politik-Podcast des Hauptstadtstudios. Da geht es nochmal in der aktuellen Folge sehr ausführlich um die Wahlrechtsreform, die unterschiedlichen Optionen und das Demokratieverständnis dahinter. Soweit also für heute. Für Fragen und Feedback erreichen Sie uns per E-Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Sage danke fürs Zuhören. Tschüss.